Mainframe. What the heck? Der Enterprise Transformation Podcast mit Heidi Schmidt von PKS, Tobias Leicher von IBM und immer wieder spannenden, wechselnden Gästen aus der Mainframe-Community.
Hallo zusammen und herzlich willkommen zu der Folge 93 von Mainframe What the Heck, dem Podcast rund um den Mainframe mit dem Tobi und der Heidi. Hallo Tobi.
Hallo Heidi.
Ja, und heute haben wir uns ja ein Thema vorgenommen, das haben wir mal genannt, der Mainframe muss weg, alle Jahre wieder. Und ich glaube, das passt ganz gut. Wir hatten ja jetzt dieses Jahr schon einige Effekte auch, wo Kunden Ablöseprojekte wieder eingestellt haben. Es kommt so eine gewisse Ernüchterung auf, wie lange das alles so dauert. Wir hatten den Martin Plutschke von der NLV, der sagt, klar, so günstig, wie es auf Mainframe ist, gibt es nie mehr. Stellt sich natürlich die Frage, warum geistert immer noch dieser Slogan durch die Reihen, würde ich mal sagen, nach wie vor. Wir müssen davon irgendwie weg, auch wenn wir wissen, es ist schwierig, es kostet uns Unmengen viel Geld. Ja. Wir landen dann von einer Abhängigkeit in der nächsten, weil die Cloud-Anbieter jetzt auch nicht alle nur, Cloud gibt es auch nicht kostenlos. Was läuft da falsch, Tobi?
Ja, das ist eine spannende Frage, weil gerade natürlich auch mit der Cloud, da lebe ich das ganz oft, wenn ich mit den US-Kollegen rede und dann immer sage, ja, wir haben hier voll den Trend hin zur Cloud im Banking, bei der Insurance, sagen, hä? Aber das haben wir doch schon, also sind wir doch schon lange wieder in der Rolle rückwärts, gell, in den USA, dass die alle schon sagen, naja, die Cloud, Versprechen nicht eingelöst und eben Abhängigkeiten. Und ich denke gerade für uns jetzt hier in Europa dieses Jahr, hat sich natürlich ja auch gezeigt, dass wir eine Abhängigkeit einfach haben, eine massive, die eben nicht nur ist, wer bietet uns Technologie, sondern die ja so weit geht, wenn wir eben, sagen wir mal, Office 360 nutzen und es gäbe einen Streit. Ja, Office 360 ist eben eine amerikanische Firma, von der wir uns operational abhängig machen. Nicht mehr, wir installieren das Outlook im Keller und kriegen vielleicht keine Updates mehr, sondern wirklich, wir haben eine harte Abhängigkeit zu einem Technologielieferanten, der vielleicht gerade mit uns wirtschaftlich nicht übereinstimmt. Das versuchen wir es mal neutral zu formulieren. Und das beeindruckt mich auch so ein bisschen, dass das wirklich immer noch Glaube, Kult ist. Ja, man muss irgendwie davon weg. Und ich glaube, das Schlimmste an diesem Kult ist ja wirklich so das, was uns beide ja, glaube ich, immer auch sehr sehr anstachelt, dieses, ja, wir finden halt keine Leute mehr dafür. Ja. Es wird ja immer dann als letztinstanzliches Argument, so ein bisschen wie der Brandschutz beim Bauen. Ja. So ist es, das Personal beim Mainframe, da können wir nicht mehr und dann müssen wir. Und dann ist natürlich auch so eine, ja, quasi so eine, wie haben wir früher immer, waren immer die Argumente von Angela Merkel, das ist jetzt eben alternativlos. Ja. Und das finde ich immer ein bisschen schade, wenn man da hinkommt, weil ich glaube, ganz selten sind Dinge wirklich alternativlos und in dem Fall ja, auf jeden Fall nicht.
Die Frage ist eben, ob das im Moment einfach nur so ein, es ist natürlich auch schwierig, wenn ich jahrelang mit so einem klaren Label, den diese Mainframe-Welt bestückt habe, das ein Stück weit loszulassen und zurückzubauen. Von daher ist die Frage, wie lange das dauert. Wobei, jetzt hatten wir ja gerade unseren letzten Gast. Ich bin dann schon fasziniert, wenn Firmen eben dann für sich in Teilen oder ganz solche Ablöseprojekte wieder einstellen müssen, weil es eben am Ende nicht klappt. Das ist ja schon für die Organisation eine große Herausforderung, wie das dann funktioniert, dass man das wieder in einen Vorwärtsdrall reinbekommt, ja, und nicht alle am Wunden lecken sind und sich dann gar nichts mehr zutrauen. Weil klar, für eine IT oder für eine Organisation ist es ja schon erstmal egal, ob das jetzt so, egal was auf dem Projekt draufsteht, gescheiterte Projekte, die muss man ja auch verkraften und mit einer positiven Idee dann wieder rausgehen, ja, und sie als Learning nehmen, ja, und nicht als Totalkapitulation.
Ja, und ich finde ja auch spannend, wenn man diesen Weg dann natürlich wählt, dann hat man ja meistens immer noch ein paar von den Mainframern, die ja viele Jahre immer mahnend dastanden und wie man die dann natürlich auch wieder ins Handeln bekommt, gell? Und vielleicht auch raus aus ihrer, ja, kann man fast sagen, inneren Emigration, gell? Dass sie da einfach nur noch saßen und sagen, wir machen jetzt unser Ding hier, ja, und dann irgendwann ist auch vorbei, sondern dass die wirklich irgendwann sagen, ja, wow, okay, war jetzt irgendwie doofe 10 Jahre oder doofe Zeit, aber jetzt sind wir wieder voll dabei, ja, und helfen dann auch mit, diese Zukunft, in der man dann vielleicht wieder einen sehr wichtigen, eine wichtige Komponente ist, dann auch wieder mit aufzubauen. Und das ist mit Sicherheit auch eine spannende Herausforderung, was ja auch der Jens ganz gut beschrieben hat, dass er sagte sogar, ach, ich brauchte da gar nichts machen, ja, die sind von sich aus einfach losgelaufen. Die wollten, hatten richtig Lust, das wieder den nächsten Talenten zu erzählen.
Ich glaube, das ist auch wichtig, gar nicht dann zu sehr zu verhängen, oh, jetzt haben wir das nicht geschafft, wie schrecklich, sondern einfach sagen, okay, war ein Versuch wert, okay, wir haben viel gelernt und jetzt machen wir es besser oder machen wir es für uns gut. Ja.
Krönchen richten, weiter reiten. Ja.
Aber also im Moment habe ich schon den Eindruck, dass viele, wir haben ja auch nicht nur jetzt mit IT-Buden zu tun hier untereinander und mit Kunden, sondern gibt ja schon auch, wenn man sich da ein bisschen auf LinkedIn und so weiter informiert. Ich finde es spannend, dass auch immer mehr so Strategieberatungen, gerade so eher die kleineren, jetzt wirklich auch anfangen, sich Kompetenz dort aufzubauen, weil sie vielleicht auch gemerkt haben, hey, wenn wir unsere Vorstandskunden oder Klienten dort kompetent beraten, dann müssen wir das Ding schon ein bisschen besser verstehen. Das ist nicht so eine einfach nur auf dem PowerPoint-Kästchen von links nach rechts schieben, sondern wir brauchen da auch eine Kompetenz, was möglich ist und was nicht möglich ist. Und man darf auch nicht immer die Ausrede gelten lassen, wir finden einfach keine Leute mehr und deshalb müssen wir uns ein Multimillionenprojekt mit unsicherem Ausgang auf die Agenda schreiben, oder?
Ja, und ich denke, du hast ja gesagt, man muss sich wieder damit beschäftigen. Vielleicht ist auch jetzt einfach auch so ein Generationenumschwung, dass vielleicht nach und nach auch die sehr unter Mainframe gelitten haben mal, gell? Die gibt's ja auch, diese Generation, die immer gesagt hat, nee, Mainframe darfst du alles nicht, gell? Und dann in die vielleicht glückliche PC-Welt übergeschwungen ist, wo dann auf einmal alles ging. Und dass die Leute, die heute in Entscheidungen kommen, vielleicht manchmal auch gar keinen Bezug mehr haben zum Mainframe, sondern einfach sagen, okay, das ist halt einfach eine Kiste, wie wir auch in den Vorlesungen immer merken. Da hat gar keiner ein negatives Bild oder das schwarz-grüner Bildschirm, sondern die sagen, ach, sieht ein bisschen aus wie Matrix. Und was ist es nun? Gell? Und dann kommt man in ein Gespräch, der einfach wirklich sich über die Technologie und die Vorzüge auslässt. Ich hatte gerade letzten Freitag tatsächlich sogar 2 Vorlesungen wieder und habe einfach gemerkt, ja, die Leute haben da gar nicht so viel Angst. Die finden das immer spannend, wenn wir so Leute auch schon mal, wir haben auch schon mal so junge Jahrgänge dann zu Besuch bei der IBM und dann gehen wir ins IBM History at IBM. Wir dürfen es, glaube ich, offiziell nicht Museum nennen, weil es nicht offiziell zugänglich ist, aber es sind halt so viele alte Maschinen, die immer noch laufen. Also auch wirklich Tabuliermaschinen von ganz früher, aber auch so Mainframes, 360 und so. Und ich finde das schon immer sehr spannend. Das ist wirklich manchmal schwierig. Man plant da immer eine Stunde, das kann man immer knicken, das sind immer anderthalb. Aber manchmal kriegt man die Leute da gar nicht raus, ja, weil gerade diese jungen Talente haben ein extremes Interesse daran, wie diese IT, die wir heute so benutzen, denn zustande kam. Und ich glaube, das ist vielleicht auch einer der Dinge, die jetzt vielleicht einfach auch greifen, ja, dass das jetzt auch so weit weg ist, dass es einfach diesen, ist ja spannend und so kam das alles, ja, dass es auch diesen Charakter hat. Und ich glaube, das ist schon, wenn man das ausbauen will und auch möchte, dann kann man da auch die jungen Talente begeistern. Und da hatten wir ja hier schon ein paar jetzt in den letzten 3 Folgen, aber auch insgesamt begegnen uns ja da ganz tolle Charaktere. Ich denke, das darf man auch sagen, wenn ich so an die Nadine Brandis zum Beispiel denke, auch von der FISP, die ist ja auch immer total begeistert und begeistert mit ihrem Führungsstil, will ich mal sagen. Also sie ist ja gar nicht nur die Technologie, sondern einfach dieser Führungsstil, der begeistert dann auch wieder die jungen Leute, mit denen sie arbeitet.
Ja, und ich denke, da ist schon was Wahres dran, dass natürlich eine gewisse Generation so ausgebildet wurde oder so reingewachsen ist mit dem Spirit, wir kämpfen so gegen die anderen und also wir Unix oder wir Windows kämpfen gegen diese Box und gibt ja diesen Spruch, ich weiß gar nicht, woher der so im Ursprung kommt, aber ich muss da immer wieder dran denken, nichts verbindet mehr als ein gemeinsamer Feind. Da ist schon was dran. Es hat halt so eine Wahnsinnsgruppenenergie, wir gegen den Rest der Welt. Und aber tatsächlich, ich erlebe das auch so, junge Leute gehen da ein Stück weit auch oft neutraler ran. Die sagen, ja, kenne ich nicht, schaue ich mir mal an. Ah, macht ja einen ganz vernünftigen Eindruck. Und boah, was da alles für Anwendungen draufläuft, cool. Und dazu kommt ja dann auch, das für mich tatsächlich nach wie vor auch ein sehr schönes Argument. Das betrifft jetzt nicht nur den Mainframe, sondern auch die Power-Plattform. Ich finde das schon sehr beachtenswert, was dort halt an Nachhaltigkeit von Beginn an steckt. Ja, weil wir schimpfen zwar über diese alten COBOL und PL1-Schinken, aber ich weiß nicht, ob es aus dem Hause Microsoft Code gibt, der heute noch auf neuesten x86-Maschinen läuft, aus dem Jahr 2019 irgendwas, in Anführungszeichen. Wahrscheinlich kaum. Ja. Und also was das auch für ein Investitionsschutz eigentlich ist für die Firmen, das wäre wie wenn ich halt jetzt heute umziehe und ich müsste jedes Mal neue Bettbezüge kaufen, weil die in der neuen Wohnung nicht mehr passen oder irgendwie sowas ganz, wird sich jeder sagen, geht ja gar nicht. Ja. Klar, Einbauschrank kann man schlecht mitnehmen, aber viele Dinge nimmt man ja dann auch immer gern mit. Aber man mischt es aus. Das ist ja leider bei der Mainframe-Welt dann oft verloren gegangen, wenn man so von einer Box auf die nächste Generation geht. Und das tut halt heute vielen weh. Ja,
ja, und ich denke, ich meine, wenn wir mal so in etwas Appell kommen wollen, jetzt kann man sagen, alle Jahre wieder, das ist mit Sicherheit auch richtig. Aber natürlich würde ich sagen, jedes Jahr wieder, dass wir wieder in diesen, ja, können ja fast sagen, ist so ein Schweinezyklus, gell? Alle Jahre wieder. Aber jedes Jahr, dass wir wieder reinkommen, muss uns natürlich eines bewusst sein, die Personalstärke, die wird halt jedes Mal kleiner. Ja, also wo man vielleicht bei der ersten Mal, wir schaffen den Mainframe ab Mitte der 90er, quasi noch Vollbeschäftigung in jedem Alter hatte, ist jetzt natürlich so dieses, ja, ich würde schon fast sagen, der Badewannen-Style. Ja, es gibt die Ränder sind gut besetzt. Wenn man sich dafür entscheidet, wird es dann nicht nur so ein liegendes L, sondern wird dann wirklich die Badewanne, dass auf der anderen Seite auch wieder was nachkommt. Aber man hat natürlich im Mittelfeld weniger und weniger Leute. Ja, und ich glaube, das ist auch so ein bisschen ein Punkt, wo man einfach sagen muss, dass wenn man das jetzt noch dreimal aussitzen will, dann kommt man wirklich in Probleme. Ja? Und die Probleme sind dann gar nicht mal unbedingt, kann ich nur, habe ich nur einen, der Kicks kann, sondern habe ich nur einen, der mein Schadenhaftpflicht-Unfallsystem versteht oder der mein Abrechnungs- und Payment-Modul noch versteht. Und das ist, glaube ich, schon so ein bisschen was, wo ich so denke, jetzt hat man das so dreimal immer vor sich weggeschoben oder viermal, aber ich glaube, jetzt müsste man halt wirklich sich ernsthaft fragen, was sind denn die Dinge, selbst wenn ich mich auf die Reise begebe, haben wir ja auch mit dem Burkhard Oppenberg vor zwei Folgen drüber gesprochen, was sind denn die Skills, die mir vielleicht als Kollateralschäden oder vielleicht auch die eigentlich wichtig waren, aber ich habe immer quasi unter dem Denkmantel, na, das sind die Mainframe-Skills. Wenn wir mal weg sind vom Mainframe, dann brauchen wir die nicht mehr. Aber diese selben Leute sind dann halt doch auch die Fachlichkeit in aller Tiefe kannten, ja, weil sie die halt selber gebaut haben. Und ich glaube, das wäre auch nur einfach eine spannende Diskussion, der man sich heute einfach stellen sollte. Ja, man kann natürlich trotzdem entscheiden, man will nicht mehr selber machen oder man geht in Buy. Aber selbst beim Buy, am Ende muss ich das ja auch konfigurieren. Ja? Also ich kann ja nicht einfach sagen, MSG, gib mir mal meine Versicherung oder SAP, mach mir mal meine Bank. Ja? Sondern am Ende muss ich ja dann wissen, wie meine Bank tut. Vielleicht sogar besser, als wenn ich einfach meinen alten Kram weiternehme, weil der funktioniert ja zumindest so, wie ich es gerne hätte.
Absolut. Also die Erfahrung machen ja auch viele. Und gerade das Thema Fachlichkeit, das erlebe ich ganz genauso, dass viele quasi diese technologischen Fragen in den Vordergrund stellen, wobei es eigentlich viel mehr darum geht, die Fachlichkeit halt zu durchdringen und da zu schauen, dass man den Generationswechsel schafft. Ja, weil also da hätte ich ja jetzt mal eine gewisse Hoffnung an KI, dass wenn irgendwann einmal, also dass man irgendwann mal so KI-Assistenten hat, die wirklich coden, das kann ich mir vorstellen, aber ihr Ergebnis hängt ja eins zu eins von der fachlichen Qualifikation ab. Ja? Und wenn ich die nicht leisten kann und die KI brauche, um meine Fachlichkeit zu definieren, dann wird es, glaube ich, haarig in Anführungszeichen, weil dann wird's wirklich abenteuerlich. Also und das würde ich 100% unterstreichen, dass viele viel zu sehr noch in diesen technischen Fragen rumhängen und sich zu wenig Gedanken machen, wie gelingt uns dieses Wissensmanagement oder dieses Wissen wiederherstellen auf der Prozessebene. Weil klar, am Anfang waren es die Fachbereiche, die Fachlichkeit kannten. Die sind dann viele zum Entwickler weiterentwickelt worden, in Anführungszeichen, oder haben sich dann in die Technik hineingefuchst. Der Fachbereich hat teilweise ja echt wenig Ahnung noch von der Fachlichkeit, ohne jetzt, dass ich den Hörern, die aus dem Fachbereich kommen, dazu nahe treten möchte. Reklamieren das bei der IT. Genau, reklamieren das dann bei der IT. Hey, ihr müsst doch das Fachwissen haben. Aber klar, da gehen halt Stück für Stück jetzt die fachlichen Know-how-Träger in Ruhestand. Ja? Und das ist eben mehr, merkt man ja dann auch. Das hat nichts damit zu tun, dass die COBOL oder PL1 lesen können, sondern dass die wissen, warum die Prozesse so und so abgebildet sind im Code. Ja?
Warum ist dann der Buchungsschnitt und so Sachen? Ja? Also ja, die Woche... Auch in dieser Vorlesung, wo ich so sagte, wisst ihr, euer Problem ist, ihr studiert alle IT, aber eigentlich werdet ihr immer in ein Unternehmen kommen, deren Hauptziel wird nicht IT sein. Ja? Ihr kommt in eine Bank, deren Hauptziel ist Kontenverwaltung und Finanzprodukte verkaufen, eine Versicherung, die Versicherungen macht. Und ich glaube, das ist leider so ein Dilemma, dass wir, wenn überhaupt, das erst sehr spät realisieren in unserem Werdegang der IT, dass es eigentlich wichtig wird. Wohingegen, wenn wir anfangen, meistens dann erstmal das Argument ist auch, komm, lass mal Technologie XY einführen, die habe ich im Studium gehabt. Wenn wir die dann mal haben, dann gucken wir nach der Fachlichkeit. Und wenn wir die dann mal haben, dann fällt uns vielleicht wieder was Neues ein. Und so drücken wir uns ein bisschen vor unserer gesellschaftlichen Verantwortung als Informatiker, was natürlich ja erschreckend ist und uns vor große, große Herausforderungen stellt, weil wir natürlich trotzdem jeden Tag mehr und mehr eine Abhängigkeit zur IT schaffen. Ja. Ob das jetzt hier mein Schreibtisch ist, der jetzt wahrscheinlich programmiert hoch und runter fährt, muss ja auch jemand eingestellt haben und programmiert haben, was das Display zeigt, wie hoch die Größen sind, wie schnell die Motoren laufen und all diese Dinge, von denen wir abhängig werden und immer abhängiger werden und gleichzeitig aber so ein Bauch an Problemen vor uns herschieben, den wir uns da nicht wirklich stellen wollen. Ja.
Also ich denke, weil du gerade auch die Ausbildung oder das Studium angesprochen hast, ich denke schon, und da passiert ja auch gerade einiges im Hintergrund, wahrscheinlich war man da die nächsten Jahre schon eine Veränderung auch von den Informatiker Curriculum sehen, ja, weil ich denke, also sind ja gerade dabei, unser nächstes Train the Boss Event zu organisieren, und ich glaube schon, dass es dort auch eine Anpassung der Studieninhalte braucht, genau aus diesem Grund. Ja, das betrifft ja jetzt nicht nur Mainframe und COBOL, das geht ja in anderen Technologien, wir haben ja schon oft genug auch hier diskutiert, Java ist auch nicht so ein Wahnsinnsbaby noch, sondern auch schon ziemlich in die Jahre gekommen, und da gibt es ja genau die gleichen Themen in Grün. Ja, also wie dort zukünftig, gerade auch im Informatikerstudium, was dort an Inhalten reingehört und was halt auch nicht. Und im Prinzip war ja vielleicht mal so Wirtschaftsingenieurs- oder Wirtschaftsinformatikstudium, das hat ja so ein bisschen versucht, dieses fachliche Know-how mit dem technischen zu verbinden. Aber ich hatte immer das Gefühl, das ist auch gar nicht so richtig ernst genommen. Oder das war immer so nichts Halbes, nichts Ganzes. Ja.
Glaube ich auch.
Also ich weiß gar nicht, gibt es das noch überhaupt?
Ja, absolut. Also Freitag waren es nur Wirtschaftsinformatiker, die kamen. Da sagt der Professor nämlich, ja, ihr habt das Problem ja nicht, weil ihr beschäftigt euch ja alle damit. Und dann konntest du so sehen, wie so die Augen, machen wir eben alle doch nicht. Ja, am Ende wollen wir doch Informatik machen, aber Wirtschaft klang nach mehr Geld verdienen. Und nicht nach einfach, man muss die Theorie nicht mehr machen, ja, und man muss diese ganze Elektrotechnik braucht man dann nicht mehr, sondern man macht einfach nur noch programmieren. Also ich bin auch total gespannt, und ich bin auch sicher, es wird sich ändern natürlich. Und ich glaube auch, dass wir uns als Fachwelt ja auch ein bisschen anpassen müssen, ja, weil wir müssen ja am Ende auch die Frage stellen, wie kriegen wir diesen Grad zwischen Innovation und Erhalt dann auch als Industrie, die wir natürlich immer neue Dinge produzieren wollen, aber die wir eben auch nicht, oder zumindest mal langsam begreifen, dass wir es nicht immer alles retten können. Ja? Also wir werden nicht immer alle Technologien mit in die Zukunft nehmen. Also sind unsere Köpfe alle zu klein für.
Braucht einen differenzierten und reflektierten Umgang damit, ja, ohne, also das eine tun, das andere nicht lassen. Klar kann ich nicht sagen, mach gar nichts, ja, und lass die ganzen Innovationen an mir vorbeiziehen, aber ich muss die halt sehr selektiv für mich bewerten und überlegen, wo haben sie einen Geschäftsnutzen, weil die IT ist ja in der Regel kein Mittel zum Zweck, ja, sondern einfach nur so, wie man halt früher Ordner aufgebaut hat und Ordnerstrukturen, haben wir jetzt halt IT-Systeme, mal ganz platt gesagt. Aber ist alles nur Mittel zum Zweck, ja, für die Firmen.
Und ich fand schön, ich habe weiß nicht, ob ich das im Podcast schon mal erzählt habe, ich habe mal vor ein paar, wahrscheinlich schon gar nicht mehr Monaten, sondern vielleicht auch schon über Jahre, mal so eine kleine Excel-File, die habe ich irgendwo im Internet entdeckt, wo alle Hype-Cycle-Daten so drin waren, vom Gartner-Hype-Cycle, der ja immer unser Zukunftsmonitoring ist. Und wenn man sich die so anguckt, die meisten der Worte erscheinen eben genau einmal auf dem Hype-Cycle. Ja, die sind einmal da, wie so ein kleines Aufleuchten oder so ein Spritzer Wasser in der heißen Ölpfanne. Ja, einmal plopp, dann waren sie da und dann sind sie nicht mehr da. Und ich meine, das sagt natürlich auch viel über uns als Industrie aus, wenn wir unsere Hypes, die wir uns so angucken, die meisten das Licht der Welt gar nicht erblicken oder ganz viele andere Sachen seit Beginn, ich glaube 2000 oder so kam der erste Hype-Cycle raus, seit 2000 steht jedes Jahr irgendwie Technologie XY, weiß ich nicht, so dieses Augmented Vision, ja, also dass wir irgendwie in unsere Brillen eingespiegelt bekommen, wie sind ja die Namen, das wäre sowas, was ich sehr hilfreich fände. Ich kann ja mit Gesichter und Geschichten super merken, aber Namen ja nie. Gell? Wenn ich jetzt einfach in meiner Brille stehen hätte, aha, okay, das ist der Walter und das ist die Annegret, gell? Dann hätte ich natürlich super, super Hilfsmittel, aber das kriegen wir seit 20 Jahren auf die Büchse geschmiert, dass das kommt, aber so richtig kommt es dann doch nicht. Gell? Und das ist schon auch interessant, wie wir da so agieren, ja, wie viel Innovation wir treiben und wie viel Innovation davon überlebt, bis zum gewissen Grad vielleicht natürlich, aber auch vielleicht bis zum gewissen Grad ein bisschen auch manchmal unserer Hybris geschuldet, dass wir immer glauben, alles, was wir so erfinden, wird das nächste große Ding und dann ja, gibt's keinen Markt und keiner will's haben.
Ja, vielleicht nochmal zurückgeschwenkt zu den ganz aktuellen Ereignissen, eben gerade auch der Mainframe muss weg, wie wir ja heute so als Titel mal haben. Jetzt habt ihr ja gerade die neue Z17 rausgebracht. Wir waren ja auch zusammen auf der deutschen Veranstaltung dort im Stadion in Stuttgart. Und ihr plant ja jetzt, wenn ich das richtig weiß, bei euch geht ja diese Hardware-Roadmap auch nach wie vor volle Kanone weiter, oder?
Genau, also wenn man jetzt sich im Prinzip das so überlegt, ist die Z17 in dem Moment, wo sie so rauskommt, quasi schon wieder für die meisten Entwickler kalter Kaffee. Gell? Die sind dann schon an der Entwicklung. Wir wissen ja nicht, aber nehmen wir mal an, die nächste heißt dann Z18. Da ist das schon eigentlich, wo die meisten Entwickler dran sind. Aber gleichzeitig, und das ist immer wichtig, die IBM hat immer quasi drei Modelle, die aktiv entwickelt werden. Eins, das als nächstes delivered wird. Da passiert natürlich am meisten. Da ist die Herrscher der Menschen dran. Eins, die N+2 Generationen, also nicht die nächste, die kommt, wo dann schon im Feindesign, im Chipdesign ganz viel gemacht werden muss, weil so ein Chip eben doch 5-6 Jahre Vorlaufzeit hat. Und dann die N+3, ja, also die Zukunftsmaschine, die dann vielleicht, oder N+1 ist die nächste, N+2, die dazwischen und dann die ganz zukünftige Maschine dann, wo wir ja schon die Grundlagen festlegen müssen. Ja, also sowas wie der KI-Accelerator bei der Z16, der ist natürlich schon locker 10 Jahre vorher sich angedacht worden. Ja, und das darf man einfach nicht unterschätzen. Und ist ja auch immer spannend, dass man, also wir tun immer so, wir nehmen natürlich die erfolgreichen Dinge vorweg. Wir hatten auch schon welche, die waren dann nachher nicht so erfolgreich. Aber ist eben doch spannend, wie oft dann doch Research die Trends der Zukunft dann trifft. Und das ist natürlich interessant. Also von daher, und wir kennen dieses Problem, ja. Also dieses ganze Legacy-Problem hat die IBM natürlich von der Firmware über die Hardware, wie wir die Hardware aufschreiben und so. Das müssen wir natürlich intern, haben wir dieselben Herausforderungen. Und ja, aber ich würde sagen, im Schnitt macht die IBM das immer ganz gut. Ja? Das natürlich kommt immer aufs Produkt an, aber wenn ich jetzt zum Beispiel so ein Labor wie Hursley angucke, als ich das erste Mal, ich habe ja im Studium damals schon eine Zeit lang in England gelebt und habe in Hursley gearbeitet, da war damals, dass der Lab-Direktor gesagt hat, also im Prinzip haben sie keine Gauss-Kurve oder so, sondern sie sind immer flach. Sie haben einen gleichen Teil älterer Kollegen, die bald in Rente gehen, einen gleichen Teil Mittelbau und einen gleichen Teil junge Leute und das ist ihnen sehr wichtig. Und das ist natürlich was, wo man früh ran muss.
Mhm, ja. Ja, genau. Und klar, bei rückgehenden Geburtenraten ist das natürlich eine Herausforderung.
Ja, absolut. Und ich meine, das ist ja, wir wollen ja nicht so tun, als wäre es, also das ist ja immer wichtig, ist ja keine depressive Veranstaltung hier. Natürlich werden Sachen viel mehr automatisiert als früher. Man kann sich Sachen auch generieren lassen mit KI. Es ist halt, die Dosis macht das Gift. Gell? Und so ist es natürlich bei all diesen Dingen, wenn man das in den richtigen Maßen einsetzt, in den richtigen Maßen automatisiert, kann man sich weiterhin auf das fokussieren, was eben den Unterschied macht. Und da denke ich, sind viele unserer Kunden eben auch oft durch dieses Damoklesschwert von der Mainframe muss weg, war man ja gelähmt. Gell? Da hat man nichts mehr automatisiert. Man hat keinen DevOps Entwicklungsprozesse mehr eingeführt, weil es ja eh in 2 Jahren weg, ja? Oder doch vielleicht die modernen Entwickler-Tools, ach komm, die 5 Handeln, die können weiter ESPF machen. Und jetzt schwupp, hat es dann nicht geklappt, dann hat man natürlich einfach auch so einen, ja, Investitionsstau und einen Riesenhaufen an Schulden, nicht nur in der eigenen Anwendung, sondern auch vielleicht in der Infrastruktur, die man so hat.
Ja, ja, ich glaube auch, dass so dieser Impuls, jeden Tag nutzen und sich nicht zu sehr auf die Zukunft zu verlassen. Man kann sich freuen auf die Zukunft und auch hoffen, dass da noch vieles Gutes kommt. Aber ich denke, die Herausforderung ist eben schon zu sagen, okay, da kommt dann irgendwas, unser berühmter Zauberstab, der dann alle unsere Probleme löst. Und deshalb können wir uns jetzt ganz bequem zurücklehnen und warten einfach ab. Und dann sind plötzlich alle Problemchen weggezaubert. Das müsste jetzt eigentlich überall angekommen sein, dass das zumindest in diesem Gebiet, in dem wir uns hier bewegen, nicht der Fall ist. Denn egal, ob ich, und das Thema Mitarbeiter ist ja genau das Gleiche, die fliegen mir natürlich auch nicht mit dem Postboten ins Haus, sondern da brauche ich, wie du gesagt hast, wie Nadine, da brauche ich einfach auch Menschen, die dann für so ein Thema brennen und die auch in der Lage sind, das dann an junge Leute zu transportieren, ja, die da auch eine Lust drauf haben und auch einen Sinn für sich drin sehen.
Ja, das kann man ja als Challenge an alle geben, ja? Also nicht immer nur sagen, man findet keine, sondern vielleicht liegt's an euch, ja? Vielleicht macht ihr das einfach nicht spaßig genug und spannend genug und attraktiv genug, weil offensichtlich gibt's die Beispiele, die das Gegenteil beweisen. Es liegt nicht immer nur an, es ist keine Zufälle, sondern man kann mittlerweile schon sagen, ja, wir sehen ein Pattern. Jetzt muss jeder überlegen, ob er sich Teil des Patterns macht oder ob er vielleicht lieber weiter jammert.
Super. Ja gut, du, dann vielen Dank für den heutigen Austausch. Sollen wir auch wieder in der kleinen Runde unseren kleinen Review machen?
Ja, aber natürlich. Ja, Heidi, was bleibt bei dir?
Ja, also tatsächlich war jetzt für mich nochmal interessant, so das, über was wir zu Schluss gesprochen haben, über eure Roadmap. Ich finde es schon sehr, und das, ich dachte dann, okay, das ist schon sehr selbstbewusst, von der IBM oder auch von den Leuten jetzt zum Beispiel in dem Labor, wie du sagst, wenn du jahrzehntelang immer nur die Message von deinen Kunden, von der Welt, in Anführungszeichen, alle sagen dir immer nur, der Mainframe muss weg bei uns, der muss weg und die arbeiten trotzdem an Roadmaps, die da Jahre vorausgehen. Das nenne ich mal Hartnäckigkeit.
So ein bisschen gallisches Dorf, gell? Also irgendwie der Mainframe. Das ist irgendwie ganz, ganz Gallien von Rom. Nein, ja, da gibt es noch den Mainframe.
Oder voll gegen den Strand, ja. Und bei dir, kam dir nochmal was neu in den Sinn?
Ja, ich glaube, ich finde einfach wirklich so dieses, wo wir auch zum Schluss nochmal drauf waren, ist echt einfach auch eine Führungsrolle ist. Ich glaube, das ist echt was wir immer unterschätzen. Wir sagen immer die Technologie und dies, aber dass es wirklich eine Führungsfrage ist, das Legacy und der Umgang mit Legacy im Positiven, nämlich eben mit dem Erbe, das alle Unternehmen haben, dass das eine Führungsaufgabe ist. Und dass ich glaube, dass, wenn wir mal ganz radikal formulieren wollen, das häufig eben verwaltet wird. Und das, wenn man sich das mal wirklich vornimmt zu sagen, jetzt wird hier nicht nur verwaltet oder ja wegdelegiert an irgendeine Cloud oder irgendwen, der uns rettet, sondern wirklich, wir übernehmen Führung und wir wollen dieses Thema lösen, egal wo es dann hingeht, dass das, glaube ich, ein entscheidender Punkt ist, der oft unterschätzt ist und der, glaube ich, den großen Unterschied macht zwischen dem Tal der Tränen, in das man fällt, wenn der Zauberstab nicht funktioniert oder selbst wenn man dann mal hinfällt, mit dem man dann wieder aufsteht und sagt, geht voran. Gibt ja, glaube ich, wenig Dinge, die ich Positives über Elon Musk zu sagen hätte, weil ich habe gerade vor kurzem dazu auch einen Podcast gehört und da sagte jemand, dieser persönliche Drive, das, ich meine, der hat ja da mit SpaceX auch die ersten 3 Raketen sind ja explodiert und ich bin noch nicht weit genug im Podcast, ich weiß noch gar nicht, wie viel der dann wirklich erfolgreich war, gell? Aber dass er dann jedes Mal wirklich sich rumgedreht hat zur Mannschaft und gesagt hat, so, hat jetzt nicht geklappt, aber komm, jetzt machen wir alle weiter, ja, machen wir es anders. Und das, glaube ich, ist eine Führungsaufgabe, die spannend wird und die man auch dann fernab der Technologie mal jemandem ans Revier heften muss und sagen muss, müsst ihr hier mal ran.
Ja. Ja, und vielleicht dieser Slogan gestalten statt verwalten, das ist, glaube ich, in Deutschland sowieso an einigen Ecken und Enden dran.
Das sage ich nur, digital Personalausweis und Pass beantragen, da hätte der deutsche Staat in mir schon einen großen Fan gewonnen.
Ja, du, ich danke dir ganz herzlich für den heutigen Dialog. War ja, wieder spannend. Und absolut. Ja, wünsche dir noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal auch an alle unsere Zuhörer.
Macht's gut. Vielen Dank, bis bald.
Tschüss.
Mainframe. What the Hack? Der Enterprise Transformation Podcast mit Heidi Schmidt von PKS, Tobias Leicher von IBM und immer wieder spannenden, wechselnden Gästen aus der Mainframe-Community.